Wir haben immer noch sozusagen Ohnmächtige in diesen Institutionen, und damit meine ich nicht nur die dort Lebenden, sondern auch die dort Arbeitenden, die wohlwissend, dass sie da Sachen machen, die sie eigentlich nicht gerne machen, jeden Tag machen müssen, weil die Struktur das von ihnen abverlangt. Und dann, denke ich, sind wir auf einer politischen Ebene oder auf einer sozialpolitischen Ebene, wo Handlungsbedarf nach wie vor ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane. An meiner Seite ist heute Jan Steffens. Hallo Jan.
Hallo, hi.
Jan, du bist Diplom-Behindertenpädagoge und lehrst an der Uni Koblenz in Landau und bist heute unser Co-Moderator. Und wir diskutieren zusammen mit Expertinnen der Heilpädagogik über verschiedene Themen. Und heute freuen wir uns über unseren Gast, Herr Professor Dr. Erik Weber. Und mit ihm werden wir sprechen. Hallo, Herr Weber, grüße Sie.
Hallo.
Genau, mit ihm werden wir sprechen über die politische Ebene der Heilpädagogik. Und warum gerade wir Sie ausgesucht haben, wird, glaube ich, jetzt dann deutlich, wenn ich Sie ein bisschen vorstelle. Es sind nur Teile Ihrer Identität, um mal Ihre Worte zu nutzen, um einfach so ein grobes Bild davon zu bekommen, wie so Ihr Werdegang ist und war. Sie sind geboren in Boppard am Rhein, sind über den Zivildienst, und zwar über psychiatrisch untergebrachte Menschen mit geistiger Behinderung, dann zur Heilpädagogik gekommen. Haben dann an der Uni zu Köln studiert, den Abschluss zum Diplom Heilpädagogen. Dann haben Sie promoviert, und zwar mit dem Titel, super spannend, ich denke, da kommen wir auch im Gespräch dazu, Deinstitutionalisieren, Konzeptionen, Umsetzungsmöglichkeiten und Perspektiven zwischen fachwissenschaftlichem Anspruch und institutioneller Wirklichkeit. Sie waren in verschiedenen Institutionen der Behindertenhilfe und der Erwachsenenbildung tätig, hatten dann die Professur in der Evangelischen Hochschule Darmstadt für Inclusive Education, integrative Heilpädagogik. Seit Oktober 19 sind Sie Uni-Professor an der Philipps-Universität in Marburg. Jawohl. Und zwar dort mit der Professur für außerschulische Rehabilitationspädagogik mit dem Schwerpunkt Beratung. Sie forschen zu den Themen Teilhabe, Inklusion, Integration, Deinstitutionalisierung, Rehistorisierung, Assistenz und Beratung im Kontext Teilhabeplanung. Viele, viele Fachwörter. Wir haben ja...
Ja, schrecklich, ne? Also wenn man das so hört...
wenn man das so aneinander reiht.
Was ist das denn? Ja.
Ja, Ich denke, wir werden im Gespräch auf das ein oder andere eingehen und können dann vielleicht unsere Zuhörenden, die vielleicht ja auch noch in der Ausbildung sind oder frisch im Beruf sind, da so ein bisschen... Ja. mitnehmen. Ja, und besonders spannend finde ich ja, dass Sie ursprünglich Opernsänger werden wollten.
Ja, das war ein Fehler. Es war ein Fehler, das öffentlich zu machen.
Das wird Sie nie wieder loslassen.
Ich werde dazu nichts weiter sagen, als dass das irgendwann mal in meinem Leben eine Option war, die dann aber aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzt wurde.
Okay, Sie haben im Vorgespräch leider schon vehement ausgeschlossen, dass Sie für uns singen werden.
Absolut.
Wir werden das mal respektieren. Genau, aber Vielleicht können Sie zum Schluss, werden wir Sie nach einer Empfehlung fragen. Vielleicht können Sie da uns irgendwie ein Theaterstück oder ein Opernstück oder sowas
empfehlen. Da können wir gerne drüber reden, ja.
Genau, da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal dazu. Wunderbar, gut. Möchten Sie noch was ergänzen, korrigieren, Herr Weber?
Nein, ich glaube, also ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn man von anderen Menschen gesagt bekommt, was man alles gemacht hat, was ja absolut stimmt, was sie sagen. Aber man denkt dann auch immer so, ist das alles? Also bin ich das oder gibt es noch irgendwie andere Facetten an mir oder von dem, was ich fachlich tue und denke? Aber wir werden da, glaube ich, drauf zu sprechen kommen. Insofern vielen Dank erstmal für die Vorstellung meiner Person.
Ja. Wir sind uns sicher, Sie sind sowohl fachlich als auch menschlich noch viel, viel mehr als das. Und ich denke, das wird dann auch heute deutlich im Laufe unserer Folge. Mhm. Jan.
Wobei wir wahrscheinlich dich jetzt auch nicht völlig erschließen können in diesen 45 bis 55 Minuten des Podcasts.
Ja.
Genau, aber
will, wir versuchen. Will ich auch gar nicht.
Nee. Genau, wir versuchen uns so ein bisschen an diese Thematik anzunähern. Politik und Heilpädagogik, beziehungsweise inwiefern Heilpädagogik auch politisch verstanden werden kann. Und wir werden dich natürlich nicht hier irgendwie zum Singen nötigen, aber wir haben was ähnlich Fieses vor am Anfang. Mhm. Und zwar ist das der Elevator-Pitch, den wir allen Gästen aufnötigen. Und zwar geht es dabei darum, in 90 Sekunden eine Frage zu beantworten. Riab hat mich auch schon in der Kickoff-Folge in die Situation gebracht. Und gerade wenn man viel spricht beruflich und viel Gedanken entwickelt, dann ist das ja gar nicht so einfach, in 90 Sekunden, anderthalb Minuten sowas zu entwickeln. Und die Frage ist auch sehr offen und sehr weit. Also bist du bereit?
Ich bin grundsätzlich bereit, ja.
Super. Genau, also die Frage, die wir uns gestellt haben und die wir an dich gerne weitergeben wollen, ist, wie passen denn Heilpädagogik und Politik zusammen? Das ist ja vielleicht gar nicht so selbstverständlich.
Ja, okay, das habe ich mich ehrlich gesagt auch im Vorfeld selber gefragt, weil ich ja ungefähr wusste, worüber wir heute reden wollen. Und dann kommt direkt irgendwie mein akademisches Gehirn und sagt, ich muss erstmal definieren, was Politik überhaupt ist. Dabei bin ich dann auch erstmal stehen geblieben. Ich glaube schon, dass sozusagen Heilpädagogik ja grundsätzlich immer in einem Raum stattfindet, gedacht wird, umgesetzt wird, getan wird, der grundsätzlich auch immer ein politischer Raum ist. Das ist jetzt auch eine steile These direkt zu Beginn, aber das natürlich, um das mal anders zu rahmen, Heilpädagogik auch immer im gesellschaftlichen Zusammenhang stattfindet, erfunden worden ist, gedacht werden muss und umgesetzt wird. Insofern ist für mich da der direkte Zusammenhang zwischen einem Feld, was wir Heilpädagogik nennen, und einem Feld, was wir Gesellschaft oder Politik oder Gesellschaftspolitik nennen. Und insofern ist es fast traurig, dass wir so tun, als wäre das ein Dualismus oder als wäre das eine was anderes als das andere. Und ich glaube, es geht um das ineinander verwoben sein. Und da muss man allerdings schon auch nochmal in die Geschichte der Heilpädagogik gucken, ob es da Kontinuitäten gibt oder Bruchstellen oder ein Nichthören von gewissen Signalen. Aber das wird wahrscheinlich ja auch Gegenstand noch unserer weiteren Gespräche sein. Ich würde das erstmal als Beantwortung der Frage
super
beenden.
Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt. Ria, hast du auf die Zeit geguckt?
Ich habe auf die Uhr geguckt und es waren tatsächlich 85 Sekunden.
Na also, wow. Ich habe ja auch kaum geatmet.
Können Sie jetzt nachholen, Herr Weber?
Ja, ja.
Ja, spannend. Sie haben ja auch zu dem Thema geforscht und vielleicht mal eine Begriffsklärung zum Thema Deinstitutionalisierung, beziehungsweise Sie sagen, Sie sprechen ja von Deinstitutionalisieren. Mhm. Vielleicht einmal so diese Begriffsklärung und inwiefern Sie darin einen politischen Auftrag sehen.
Ja gut, das ist natürlich jetzt eigentlich schon wieder eine ganz andere Ebene, ne? Also eben haben wir über Heilpädagogik als Begriff versucht nachzudenken und jetzt geht es um dieses Wortungeheuer des Deinstitutionalisierens oder der Deinstitutionalisierung. Und ich meine, ich habe eben nochmal so ein bisschen geschluckt, als Sie gesagt haben, kommt über psychiatrisch untergebrachte Menschen zur Heilpädagogik. Das habe ich, glaube ich, selber mal formuliert. Also man wird ja immer wieder genötigt, seine Vita in kurze Worte zu fassen und dann formuliert man sowas. Und dann habe ich, wenn ich das lese oder ausspreche, kommen mir sofort tatsächlich, obwohl das alles ziemlich lange her ist mittlerweile, kommen mir Bilder in den Kopf. Mir kommen Bilder von Menschen in den Kopf, von Situationen und ich merke dann, dass ich das, dass da sofort irgendeine emotionale Ebene an mir angesprochen wird, die mich insofern antriggert, als ich das Skandalisieren dessen, was ich damals als junger Mensch da gesehen habe, was ich mit aufrechterhalten habe über meine Zeit da und was ich dann irgendwann auch angefangen habe kritisch zu hinterfragen, dass das immer noch was in mir auslöst, was mich, also ich werde dann nervös. Ich es triggert was an mir an, wo ich so denke, wenn man im Jahre 1990 schon eine Behindertenrechtskonvention gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, hier finden massivste Menschenrechtsverletzungen statt in dieser psychiatrischen Klinik, in der ich meine Erstbegegnung mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung hatte. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich hatte die nicht in der Kita oder in der inklusiven Schule, sondern ich hatte die in der Psychiatrie, und zwar in der totalen Institution Landesnervenklinik, so hieß diese Institution damals. Und ich finde, allein der Begriff könnte man auch schon mal. So, und dann habe ich natürlich irgendwann Blut geleckt und gemerkt, es gibt Menschen, die setzen sich kritisch mit diesen Institutionen auseinander. Und um das begrifflich zu fassen, hat man den Begriff der Deinstitutionalisierung dann benutzt und versucht zu füllen. Und ich habe dann in meinen eigenen Studien dann lange Zeit nach meinem Zivildienst dann festgestellt, wenn man sich diesen Prozess aussetzt, also sozusagen die Veränderung von bestehenden Institutionen, dann merkt man relativ schnell, dass das keine Sache ist, die ich heute anfange und zwei Wochen später umgesetzt habe, sondern dass das wirklich ein prozesshaftes Geschehen ist, weswegen ich dann irgendwann mal diesen unglaublichen semantischen Spagat gemacht habe. Nicht von Deinstitutionalisierung, sondern von Deinstitutionalisieren als Prozess zu sprechen. Mittlerweile würde ich fast sagen, dass ich das schon wieder bereue, weil man kann sich dann auch sozusagen auch schön zurücklehnen und sagen, so, das ist ein prozesshaftes Geschehen, das dauert unendlich lang und das müssen wir jetzt gemeinsam aushalten. Und dann wird es schon wieder wischiwaschi und dann denkt man auch, ja, wir müssen uns auf den Weg machen, und inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das nicht mehr hören, wir müssen uns auf den Weg machen, weil das ist alles schon so lange begrifflich und theoretisch und wissenschaftstheoretisch und konzeptionell begründet, und wir haben immer noch viel zu viele Einrichtungen, die in Teilen den Charakter der totalen Institution immer noch haben. Und wir haben immer noch sozusagen Ohnmächtige in diesen Institutionen. Und damit meine ich nicht nur die dort Lebenden, sondern auch die dort Arbeitenden, die wohlwissend, dass sie da Sachen machen, die sie eigentlich nicht gerne machen, jeden Tag machen müssen, weil die Struktur das von ihnen abverlangt. Und dann, denke ich, sind wir auf einer politischen Ebene oder auf einer sozialpolitischen Ebene, wo Handlungsbedarf nach wie vor ist.
Der Podcast wendet sich ja auch vor allen Dingen an, also nicht nur, aber auch eben an junge Menschen, die vielleicht gerade in die Heilpädagogik gehen. Wir haben ja in der Behindertenhilfe einen sehr, sehr großen Fachkräftemangel auch, der überall sich in der Praxis zeigt, und die Arbeit noch, also eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, auch nochmal verschärft auf eine gewisse Form, in einer gewissen Form. Was würdest du denn, wenn du jetzt so Begriffe nutzt wie Deinstitutionalisierung, totale Institution, was würdest du gerne jungen Leuten sagen, die beispielsweise jetzt gerade eine Heilerziehungspflegeausbildung machen oder in die Heilpädagogik anfangen zu studieren, Heilpädagogik oder eine Ausbildung machen in der Heilpädagogik? Was würdest du denen sagen wollen, inwiefern betreffen die auch diese Begriffe, also oder das, was die ausdrücken, und damit auch dieses, was du gerade so schön beschrieben hast, diese politische Dimension in unserer Arbeit, in dem, was wir jeden Tag erleben, wenn wir in Einrichtungen gehen oder was wir in totalen Institutionen vielleicht erleben können, auch heute noch.
Also ich habe ja eben nicht gerade Werbung gemacht für das Arbeiten in diesem Feld, ne, in dem ich da nochmal so ausgeholt habe. Und ich denke auch zwischen 1990 und 2022 gibt es auch nochmal eklatante Unterschiede. Und ich würde auch sagen, dass sich dieses Arbeiten in einem heilpädagogischen Feld im weitesten Sinne natürlich immer noch auch in Anführungszeichen lohnt und dass das ein total tolles Feld ist zu arbeiten und dass man in diesem Arbeitsfeld auch sowas wie, also das ist ein Feld, in dem man glücklich werden kann, in dem man da arbeitet, sowohl in den realen Feldern selbst als auch im Wissenschaftsbetrieb. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man sich in dieses Feld begibt, begibt man sich in ein Feld, was eigentlich in ständiger Bewegung sich befindet und was auch in ständigen Veränderungsprozessen sich befindet. Und die sind mal so gerahmt und mal so gerahmt. Die sind manchmal gerahmt dadurch, dass jemand sagt, wir müssen hier was verändern aus der Struktur selber heraus. Die sind aber manchmal auch so gerahmt, dass es plötzlich neue Gesetze gibt oder übergeordnete Richtlinien. Also wir alle haben erlebt, seit es die UN-Behindertenrechtskonvention gibt, ist Behinderung schon auch gesellschaftlicher größeres Thema geworden, weil darüber gesprochen wurde. Das heißt noch lange nicht, dass über die Personenkreise gesprochen wird, die ich eben nochmal versucht habe zu skizzieren. Die werden immer noch in vielen Diskursen ausgeblendet. So, und das ist vielleicht das eine. Und das andere ist, dass man hochwahrscheinlich relativ schnell in diesem Feld, aber das gilt jetzt nicht nur für die Heilpädagogik, sondern ich glaube für alle Felder, wo man im sozialen Feld arbeitet, dass man alleine in der eigenen Organisation nicht viel machen kann, sondern man kommt irgendwann hochwahrscheinlich an den Punkt, dass man Gleichgesinnte sich sucht. Und die kann man auch finden. Also jetzt kommt jetzt nicht der Werbeblock für den BHP, aber man könnte ihn hier einfügen. Also es gibt Verbände, es gibt Fachverbände, es gibt Vereinigungen, es gibt, also wenn man will, kann man einen großen Teil seines Gehaltes in Mitgliedsbeiträge in Fachverbänden hinterlegen. Also, und da kann man sich auch wirklich verschiedener denken. Also, ne, ob das jetzt die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft ist, in der ich engagiert bin, die sich immer mit diesen Personenkreisen beschäftigt hat, die ich eben skizziert habe, oder ob es der BHP ist, der viel breiter in seiner Reichweite aufgestellt ist, verschiedenste Berufsgruppen umfasst, oder ob es politisch organisierte Verbände sind. Es gibt ja auch immer noch sowas wie den Verein Politik gegen Aussonderung. Es gibt vielerlei andere Verbände, und ich will damit einfach nur sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich ein bisschen dann auch versucht zu engagieren in diesen Verbänden und in diesen Interessensverbindungen, weil nur da können dann auch politische, sozialpolitische Dinge umgesetzt werden.
Hm. Ja, spannend.
Oder angestoßen werden. Mhm.
Wie bei so vielen Themen, ne? Das ist ja immer die Frage, so was kann ich als einzelne Person schon bewirken? Und ich denke, das ist immer ganz viel einfach im Zusammenschluss möglich. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt, Herr Weber, immer noch bei dieser Einstiegsbeschreibung, wo Sie in dieser Landesnervenklinik, wo Sie begonnen haben sozusagen, in den 90er Jahren, wo Sie jetzt beschrieben haben, da kommen Bilder hoch. Mhm. Vielleicht können Sie einmal vielleicht haben Sie auch eine ganz bestimmte Person im Kopf, die vielleicht bei Ihnen auch hängen geblieben ist, die Sie besonders berührt bewegt hat. Ich würde sehr gerne nochmal dahin zurück, was kommt da gerade so an Erinnerungen und was hat das in Ihnen dann bewegt oder in welche Richtung hat Sie das dann bewegt?
Also ich habe das neulich in einem anderen Kontext nochmal in einem Seminar, wo es um die rehistorisierende Diagnostik gegen meinen Studierenden versucht mitzuteilen, wie sie sich das vorstellen könnten, wie es da ausgesehen hat. Also dass man beispielsweise bis auf vielleicht, ich glaube, es gab da 3 oder 4 Ausgewählte, sage ich jetzt mal, die hatten ein eigenes Zimmer, der Rest war auf 2 Schlafsäle aufgeteilt. Und in diesen Schlafsälen gab es das, was die Psychiatrie anzubieten hatte in den 90er Jahren, nämlich Krankenhausbetten. Also das allein, ne, ich glaube, das kann man sich alles schon sehr gut vorstellen. Und es gab beispielsweise auch auf diesem Flur einen Raum, der war vom Boden bis zur Decke gekachelt. Und in diesem gekachelten Raum stand ein Bett und das war das Zimmer einer Person. Und diese Person war eine Person, die unglaublich aggressiv sein konnte gegenüber Menschen und Gegenständen. Und wenn diese Person dieses Verhalten an den Tag gelegt hat, dann ist dieses Bett auch mal hochkant in diesem Raum gestanden. Und viele hatten, also mich eingeschlossen, auch wirklich massivste Ängste, dann überhaupt in die Begegnung mit der Person zu gehen. Und ohne dass das jetzt so sozialromantisch ausgebaut wird, irgendwann habe ich dann aber gemerkt, es gibt Zugänge. Also es gibt zu allen die da leben mussten, gibt es Zugänge und die brauchen aber auch in ihrer Ausformung einfach Zeit und die kriegt auch nicht jeder irgendwie hin. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass durch die Tatsache, dass ich da irgendwann gedacht habe, hier muss irgendwas anders laufen, dass ich dann plötzlich die gesamte Station, es hieß auch nicht Wohngruppe, sondern es hieß Station, verändert hätte. Aber ich habe dann schon, weil Sie eben fragen, eine Person mit einer Person, die eigentlich als die aggressivste galt, irgendwie im Laufe der Zeit irgendwas Gemeinsames entwickelt, wo wir miteinander gut klarkamen und wo ich auch überhaupt nicht mehr Angst hatte in Bezug auf Fremdaggression und das auch eigentlich nicht mehr vorgekommen ist. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum das so passiert ist. Ich würde mal fast behaupten, das war keine Zauberei, sondern das war eigentlich das, was viele meiner Kolleginnen und Kollegen schon lange Zeit umschreiben mit Aufbau von Dialog, Aufbau von Beziehungen, Aufbau von Reziprozität, Aufbau von einem Ich und einem Du. Also das hört sich, wie gesagt, jetzt alles ein bisschen sehr vereinfacht an, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch eigentlich ziemlich einfach. Es wird nur strukturell an vielen Stellen einfach verhindert, weil allein wie man mir, ich weiß das noch ganz genau, wie man mir die Personen auch, die da leben mussten, vorgestellt hat, als ich da anfing. Also die Wortwahl, man musste vor denen Angst haben, weil alle gesagt haben, ich würde mal fast jetzt überzeichnet sagen, man hat denen die Spezies Mensch abgesprochen. Und das finde ich schon allerhand. Und dann machst du auch irgendwann Dinge, die du im Nachgang reflektierend als absolut chaotisch und unmöglich bezeichnen würdest. Also die Institution der Gewalt, die Basaglia beschrieben hat, die habe ich da vorgefunden und ich war Teil des Systems und war auch Teil der Gewalt, die da angewendet wurden. Und ich bleibe auch bei diesem Begriff, auch wenn ich immer wieder hören muss, so, Herr Weber, jetzt hören Sie da mal auf, die ganze Zeit immer nur von Gewalt zu reden und von Isolation. Aber ich finde keine andere Begrifflichkeit für das, was... Jetzt bin ich doch wieder auf der Negativebene angekommen, obwohl ich eben noch Werbung dafür machen wollte, in dem Bereich zu arbeiten. Aber es ist einfach ein vertracktes System der Gewalt und ich glaube, diese massiven Anstalten, Die haben wir in der Form nicht mehr unbedingt in Deutschland. Aber ich glaube, wir haben diese Strukturen an vielen Stellen immer noch. Und ich überblicke auch nicht, wie ist die Lebenssituation eines schwer verhaltensauffälligen Menschen in Oberbayern oder in Schleswig-Holstein. Was weiß ich? Ja, also ich habe ja keinen Einblick in alle Strukturen. Ich will das auch jetzt irgendwie nicht so verstanden wissen, dass ich das alles so anprangern würde. Aber wir waren ja bei der Frage, ist das alles irgendwie Stuff of the 90s? Ja, ist das irgendwie... Oder ist das ein aktuelles Thema? Und ich glaube, es ist nach wie vor ein aktuelles Thema, auch das Deinstitutionalisierungsthema.
Ja, und was du da beschreibst, auch wenn du diese Person so beschreibst, ist ja die soziale Konstruktion von Behinderung im Prinzip. Also das Lebens, dass Personen so nicht geboren werden, ja, oder dieses Verhalten nicht einfach von aus dem Nichts kommt oder aus den Genen kommt oder aus der Behinderung, ja, herauskommt, also die nicht einfach so behindert sind, sondern behindert werden. Also ein, ja, Verständnis von Behinderung in Lebensbedingungen, Verhaltensmöglichkeiten etc. Und da haben wir ja die Lebensumstände. Und wenn man sich die Lebensumstände, die du gerade beschrieben hast, in den 90er Jahren in Psychiatrien überlegt, das ist ja auch das, was Basaglia gemacht hat, dann sieht man, wie sehr eigentlich die Veränderung der Lebensumstände das auch Veränderung von dem, was wir dann als behindert beschreiben, mit implizieren. Und da ist ja das, was du am Anfang schon gesagt hast, wird deutlich, dass es eigentlich Heilpädagogik und Politik nicht ein Dualismus ist, sondern sehr, also wenn man Politik als Veränderung von Strukturen und so weiter, so hattest du es beschrieben, versteht, eigentlich sehr eng beieinander ist. Was würdest du denn zu Kollegen sagen, und Kolleginnen, die sagen, ich sehe das nicht so. Also ich verstehe meine Arbeit, gerade auch in der Wissenschaft beispielsweise, die wissenschaftlich versuchen, bestimmte Sachen zu untersuchen, aber sagen, ich möchte das gerade die Politik da raushalten. Also ich möchte das nicht politisch verstanden wissen, sondern neutral.
Ja.
Diplomatisch formuliert.
Also Also übergeordnet gesehen, glaube ich, geht das überhaupt nicht. Aber es geht natürlich, und das ist auch kein, in meinen Augen kein Widerspruch. Also ich muss mich doch, wir reden ja auch gerade, ne, mein Beispiel, wir reden über ein real existierendes Individuum. Und ich muss ja irgendwie was mit diesem Individuum indem ich mich der Lebenssituation dieses Individuums aussetze, tun. Das heißt, hochwahrscheinlich ist da auch immer ein Handlungsbedarf. Heilpädagogik wird es nicht geben, wenn wir nicht feststellen würden, es gibt Handlungsbedarfe verschiedenster Art in der Auseinandersetzung mit dem anderen oder der anderen. Und ich denke, wie gesagt, dass das kein Widerspruch ist. Das Subjekt ist ja nun mal da und mit dem Subjekt muss irgendwas geschehen. Und dann sind wir natürlich mittendrin, nämlich was geschieht denn? Und ich kann das jetzt mal total polarisierend sagen. Also ich kann das Individuum einsperren und sagen, ich muss mich und andere schützen. Oder ich kann sagen, ich versuche es auf eine andere Art und Weise und dann muss ich aber in die sozialen Umwelten gehen. Weil die sind dann nämlich da, wenn ich nicht wegsperre. Also ich weiß, das ist gerade sehr polarisiert, was ich von mir gebe, aber um es vielleicht zu verdeutlichen. Und dann glaube ich, geht es auch direkt los. Ich weiß auch immer noch nicht, ob der Begriff der Politik hier der richtige ist, aber dann geht es halt los, sich auseinanderzusetzen mit den sozialen Umfeldern. Und dann bin ich irgendwann auch wahrscheinlich auf einem Punkt, wo ich sagen muss, ich kann in der Arbeit mit Person X nicht mehr alleine, also ich kann das nicht alleine leisten. Ich brauche da eine Kollegin für. So, und wenn ich eine Kollegin brauche, dann brauche ich eine Ressource. Und wenn ich eine weitere Ressource brauche, muss ich gegenüber meinem Arbeitgeber diese Ressource begründen können. Und mein Arbeitgeber muss gegenüber dem Leistungsträger diese Ressource begründen können. Und der Leistungsträger muss gegenüber der übergeordneten Instanz begründen können, warum er oder sie Gelder braucht, um Ressourcen zu finanzieren. Und dann sind wir nämlich wieder bei dem Thema der Fachkräfte, die es braucht und bei dem großen Thema der Ressourcenverteilung und die Ressourcen, also ich hoffe nicht, dass ich gerade irgendwie abdrehe, aber die Ressourcenverteilung ist ein politisches Thema und da habe ich auch lange für gebraucht, um zu verstehen, dass wir in einem Gemeinwesen leben, was viele, viele tolle Vorteile hat. Da muss man gar nicht drum rumreden. Also wenn ich Tagespolitik mir angucke, wache ich im Moment jeden Morgen auf und freue mich, dass ich Mitglied dieses Gemeinwesens bin und nicht eines anderen. Aber wir haben trotzdem auch in unserem Gemeinwesen jenseits aktueller Krisen schon immer es mit Ressourcenverteilungskämpfen zu tun gehabt. Und die Stimme für den Personenkreis, den wir jetzt hier in unserem Gespräch so ein bisschen im Fokus haben, die ist sehr klein und die interessiert einfach viele nicht. Und deswegen reden wir über Sozialpolitik und über die Notwendigkeit, das eigene Handeln und Tun auch politisch zu rahmen. Und ich glaube, es geht nicht, dass ich in meinem Kämmerlein eine heilpädagogische Methode anwende und da morgens reingehe und abends wieder rausgehe. Das ist jetzt auch eine ziemliche Provokation, aber ich glaube, das geht so nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das niemand macht. Auf der anderen Seite muss man wirklich genau gucken, was ist denn mit, also woher kommt das vielleicht auch, dass man so eine Abwehrhaltung gegenüber einer politischen Dimension hat? Könnte man ja auch mal fragen, also woher kommt das?
Ja, also ich muss gerade an meine Studienzeit denken. Da habe ich tatsächlich auch so Dialoge geführt mit Kommilitoninnen, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen in die Forschung, wir müssen in die Politik, die Heilpädagogik braucht gesellschaftspolitische Anerkennung und die Forschung hilft uns da, um politisch eine lautere Stimme zu gewinnen und. Und da waren echt die meisten, die gesagt haben, oder ich sage jetzt mal viele jetzt in meinem Kreis, die vielleicht HeilerziehungspflegerInnen sind vom Grundberuf, die gesagt haben, ja, ich wollte jetzt Heilpädagogik studieren und möchte in meine Wohneinrichtung zurück oder in was auch immer, in meine alte Arbeitsstelle zurück, um da vielleicht eine Leitung zu übernehmen. Und Forschung und Politikrehab, das kannst du machen. Aber die haben da auch irgendwie... Also unser Podcast heißt ja auch irgendwas mit Menschen. Und wir haben das ja, der Titel ist, glaube ich, nicht umsonst gewählt. Wir haben auch in der Kick-Off-Folge so ein bisschen uns darüber ausgetauscht. Und ich glaube schon, dass die meisten Menschen, die diesen Beruf wählen, tatsächlich mit dem Menschen, am Menschen, für den Menschen arbeiten wollen. Und sich die wenigsten darunter eine politische Arbeit vorstellen. Ist das vielleicht auch ein, wie soll ich sagen, ein Manko der Ausbildung oder der Lehre insgesamt, dass vielleicht diese politische Ebene zu kurz kommt?
Jetzt muss ich natürlich lange überlegen, wie ich das formuliere. Ich könnte ja jetzt mal sagen, es gibt keinen heilpädagogischen Ausbildungsstandort im akademischen Kontext mehr in Deutschland, der diese Dimension nicht berücksichtigt. Ich würde mal fast behaupten, dass ich das jetzt so ähnlich formulieren könnte. Also ich spreche von der Hochschulausbildung im Kontext Heilpädagogik. Aber natürlich haben wir da eklatante Unterschiede auch. Also ich habe in Darmstadt an einer Hochschule arbeiten dürfen, wo ich mal behaupten würde, dass diese Dimension einen sehr hohen Stellenwert hat. Und es gibt vielleicht andere Standorte, wo das anders gerahmt ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es niemanden gibt in Deutschland, der Heilpädagogik im akademischen Kontext lehrt, der diese Dimension nicht berücksichtigen würde. Das glaube ich wirklich nicht, dass es das gibt. Aber die Frage ist eben, wie ist es gerahmt? Wie sind die Nuancen und wie bildet sich das curricular ab? Also was müssen die Leute tatsächlich wissen, die dieses Fach studieren oder die sich in diesem Fach weiter ausbilden wollen? Und das bringt mich natürlich jetzt auf einen Gedanken, der hat gar nicht so viel mit Heilpädagogik und Ausbildung zu tun, sondern insgesamt mit einer Beobachtung, die ich mache, dass wir gewisse zentrale Begriffe, die Leitbegriffe sein müssten, so zugekleistert haben, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Beispielsweise der Begriff der Selbstbestimmung. Der kommt aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Und die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung war eine hochpolitisierte und ist es immer noch eine hochpolitisierte Bewegung. Und auch noch besser der Begriff der Assistenz. Und wenn ich mir angucke, dass der Begriff der Assistenz es in ein Gesetz geschafft hat, ja, im Bundesteilhabegesetz steht der Begriff der Assistenz ziemlich oft drin, ne? Und an vielen Stellen hat das nichts mehr zu tun mit dem, was ursprünglich die Forderung war, der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, sondern da werden Begriffe einfach übernommen. So, und jetzt, jetzt wird's wieder spannend. Das wird nicht nur im Gesetz übernommen, sondern das wird natürlich auch von sehr vielen Leistungserbringern übernommen, das wird von ganz vielen Leistungsträgern übernommen, das wird von der Sozialpolitik übernommen und überall, wo es schön sich anhören muss, spricht man von Selbstbestimmung, Assistenz und von Inklusion. Und ich kann auch furchtbar hübsche Texte bauen mit diesen Begriffen und das würden alle am Ende applaudieren, aber dass genau diese Forderung letzten Endes eine gesellschaftsverändernde und gesellschaftspolitische ist, das wird oft nicht so benannt und dann wird der Applaus vielleicht auch ein bisschen dünner, weil dann betrifft es mich selber in meinen eigenen Verantwortungsbereichen und dann werde ich vielleicht nervös und denke, was soll das jetzt? Was wird da von mir abverlangt? Ich muss ja plötzlich alles in Frage stellen. Und ehrlich gesagt, jetzt kommt wieder so eine dunkle Wolke über meine Ausführungen. Ich habe eigentlich immer gedacht, auch als das losging mit dem BTHG, mit wehenden Fahnen, damals noch die Sozialministerin, mit Beteiligungsformaten. Und wenn man sich anschaut, was dann dabei rauskommt jetzt in der Umsetzung, dass wir beispielsweise an so einem Punkt sind, wo wir darüber diskutieren müssen, die Warnlampe ganz, ganz hell anzumachen, dass Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen nicht in Pflegeheime abgeschoben werden, sondern in der Eingliederungshilfe verbleiben. Ja, der große Diskurs um die Abgrenzung zwischen sowas wie Teilhabe und Pflegeleistungen. Dann denke ich mir, meine Güte, wir haben doch ein Reformgesetz. Und der Gesetzgeber hat gesagt, wird ein modernes Teilhaberecht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir über diese fundamentalen Fragen diskutieren müssen, wer darf wo leben, dann ist das ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Und letzten Endes glaube ich, dass das wiederum was zu tun hat mit der Sicht auf den Menschen, die ich habe. Und wenn ich ich lese wirklich mit Schaudern, auch in Fachartikeln von Kolleginnen und Kollegen in letzter Zeit den Begriff der Teilhabefähigkeit. Und da kriege ich echt, also da läuft es mir kalt den Rücken runter. Was soll das denn sein? Teilhabefähigkeit. Und wenn ich anfange, Individuen die Teilhabefähigkeit aufgrund ihrer vermeintlichen individuellen Eigenschaften abzusprechen, dann können wir auch von vorne anfangen. Also dann brauche ich auch keine UN-Behindertenrechtskonvention und auch kein Bundesteilhabegesetz. Und ich glaube, wir müssen immer wieder, Jan, du hast das eben aufgemacht so ein bisschen, ne, an dieses Behindertwerden und an die Ausgangsbedingungen, ne? Und das ist ein ganz schönes Spannungsfeld. Also ich kann ja nicht beispielsweise eine, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, aber ich mache es trotzdem, ich kann ja nicht eine genetische Veränderung als Ausgangsbedingung ignorieren. Die macht ja was mit mir als Mensch und die bringt mich in verschiedenste Ausgangsbedingungen. Aber ich kann natürlich mich zufrieden geben, indem ich sage, okay, ich kann dieser genetischen Ausgangsbedingung Verhaltensweisen zuschreiben, da mache ich ein tolles Lehrbuch draus und damit ist die Sache geregelt. Ich kann aber auch anfangen nachzudenken, wie wirkt diese Ausgangsbedingung in den verschiedenen sozialen Kontexten und was muss die Person haben, damit sie ein möglichst vernünftiges, in Anführungszeichen, selbstbestimmtes Leben führen kann. Und das ist, glaube ich, echt der Kern der ganzen Angelegenheit. Und ich merke einfach, dass wir das immer wieder von vorne angehen müssen.
Das ist so ein bisschen die Frage, oder der Unterschied zwischen der Frage, wie teilhabefähig ist eine Person oder ein Individuum und der Frage, wie teilhabefähig ist unsere Gesellschaft oder sind die Institutionen.
Ja.
Was würdest du denn, also du bist ja jetzt jemand, der schon auch viel in Projekten in Richtung Deinstitutionalisierung sich bewegt hat, gearbeitet hat, mit Institutionen gearbeitet hat, auch da die Sprache kennt, die du gerade beschrieben hast, auch dieses, vielleicht, wir haben auch noch eine Podcast-Folge mit Markus Dederich zu dem Thema Sprache, wo wir vielleicht auch genau das, was du gerade jetzt beschrieben hast, auch nochmal ansprechen werden. Wie kann man gut mit Institutionen arbeiten im Kontext von Deinstitutionalisierung? Weil ja vielleicht so ein Reflex entsteht, dass sie sagen, Deinstitutionalisierung, das D vor Institution gefällt uns da überhaupt nicht. Heißt das, wir schaffen uns selber ab? Ja. Oder wie gehst du da in Kontakt mit denen? Wie findest du da eine gemeinsame Sprache, um die Strukturen zu verändern?
Also es ist ja schon so, dass da, wo die Reformprozesse sehr weit fortgeschritten sind, eigentlich es so ist, dass die Akteurinnen und Akteure aus diesen Institutionen auch eigentlich schon immer so den Weg gesucht haben, auch zur Wissenschaft und auf einen zugekommen sind und gesagt haben, hier, wir haben dies und jenes vor, haben Sie da noch eine Idee zu, wollen Sie diesen Prozess vielleicht mit begleiten aus ihrer Perspektive? Sowas gab es mal ein bisschen stärker als im Moment. Es hat aus Gründen, die ich nicht weiß, vielleicht ein bisschen, zumindest ist das meine subjektive Wahrnehmung, nachgelassen. Die Einrichtungen haben vor, sage ich jetzt mal, 20 Jahren, glaube ich, an vielen Stellen auch gemerkt, dass sie so nicht weitermachen können. Und das hatte, wenn ich das jetzt mal ganz vorsichtig formuliere, nicht unbedingt immer was mit dem zu tun gehabt, worüber wir jetzt hier die ganze Zeit reden, sondern viele Einrichtungen standen vor einem finanziellen großen Problem, dass sie sich entweder abschaffen mussten oder pleite gegangen wären oder einfach sich fundamental neu aufstellen mussten. Also es waren fiskalische Gründe an vielen Stellen und dann hat man eben geguckt, wie kann man das gut machen. Es gab auch andere Impulse, also wirklich aus der Fachlichkeit heraus, aber viele waren, glaube ich, eher so, wir müssen uns was einfallen lassen. Und das sind natürlich dann auch schon wieder immense Spannungsfelder. Auf der anderen Seite, glaube ich, was Einrichtungen oder Organisation im Moment umtreibt, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und gut, ist das Thema der Weiterbildung, der Professionalisierung und der Fachkräftegewinnung. Und wir hatten ja auch mal so eine Umbruchssituation, wo es immer so auch kolportiert wurde, es ist ganz schwierig, wir haben diese Restbestände an altem Personal, also es ist jetzt alles in Anführungszeichen, was ich sage, Und dann kommen da jüngere Leute rein und die haben diese Ideen, die wollen die umsetzen und die anderen wollen das vielleicht gar nicht mehr, weil sie das auch gar nicht verstehen und weil man ihnen das auch nicht verständlich gemacht hat. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auch generationenmäßig in einem anderen, auf einer anderen Ebene angekommen, wo es wirklich darum geht, was muss eine Fachkraft heutzutage können? Und die müssen eine ganze Menge können. Die müssen vielleicht auch nicht vielleicht, die müssen sehr viel mehr können als Fachkräfte vor 30 Jahren. Nicht nur in Bezug auf sich zurechtfinden in dem, was möglich ist, also damit meine ich unser Sozialrecht, sondern auch in Bezug auf so Themen wie sich zu öffnen in den Sozialraum, um mal so einen Begriff nochmal zu benutzen. Und das ist ziemlich herausfordernd und ich finde, die Fachkräfte, die wir im Moment versuchen, an verschiedensten Standorten auszubilden, müssten eigentlich viel, viel stärker auch nochmal beachtet werden in dem, was sie tun. Also wir hatten ja jetzt durch Corona diese ganze Diskussion, dass man plötzlich gemerkt hat, ach, wir haben Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger in Deutschland, die machen total wichtige Arbeit, als hätte es die vorher nicht gegeben. Und sowas findet einfach in vielen Feldern des Sozialen gar nicht so richtig statt. Und ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab von deiner eigentlichen Frage, aber ich glaube wirklich, die Notwendigkeit der Veränderung in den Institutionen, die läuft, glaube ich, im Moment sehr stark wirklich über diese Auseinandersetzung mit Professionalisierung. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Da kann man auch, glaube ich, ganz viel miteinander gestalten und machen, weil das wichtig ist, auch wirklich sich zu artikulieren, was man denn genau dafür braucht, um Teilhabe zu gewährleisten. Und da braucht man eine ganze Menge für. Das kann man nicht einfach mal eben so machen. Vielleicht so.
Ja, also ich bin froh, dass Sie so ein bisschen abgeschweift sind, weil das eine ist ja, wie wir gehört haben, die politische Tätigkeit kann sich richten quasi im Sinne eines Einsatzes fürs Klientel, kann sich aber auch zeigen als sich einsetzen für die Profession und für die Fachkräfte, die diese Arbeit leisten, weil das bedingt sich ja. Wir können uns ja erst fürs Klientel einsetzen und diese Prozesse in die Wege leiten, wenn wir als Heilpädagoginnen jetzt im Speziellen, aber auch grundsätzlich als Fachkräfte aus dem sozialen, pflegerischen Bereich die gesellschaftspolitische Anerkennung auch haben und bekommen, die sich dann eben in der Bezahlung äußern kann, ich benutze jetzt mal das Wort Prestige des Berufs äußern kann, im gesehen werden, im anerkannt werden in dem, was man tut und in der Bedeutung der Tätigkeit. Deswegen, gerne.
Aber es bleibt ein Spannungsfeld, ne? Also mindestens eins. Also wir können ja da so viel rufen, also berechtigt auch rufen, wie Sie das gerade skizzieren, aber es gibt einfach so viele Dimensionen, die das Ganze wirklich auch sehr, sehr stark erschweren. Ich habe gestern mich noch in einem ganz anderen Kontext mit der ästhetischen Dimension von Beeinträchtigung auseinandergesetzt. Und wie, also das ist vielleicht auch nochmal so ein Feld. Das heißt, was geschieht denn, wenn Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen im Gemeinwesen sichtbarer werden? Vielleicht auch Menschen, die nicht dem Ideal entsprechen, was dem wir irgendwie da den ganzen Tag hinterherrennen. Leistungsstark, schön, erfolgreich und so weiter. Und wir haben ganz, ganz massive Abwehrmechanismen in der Gesellschaft gegenüber gewissen ästhetischen Dimensionen von Beeinträchtigungen, über die redet auch keiner. Und das ist, glaube ich, was auch hemmen kann, was auch so eine Entwicklung auch sehr stark nochmal hemmen kann. Also die Personen, von denen wir eben gesprochen haben, wo sind die denn im öffentlichen Raum? Also jetzt nochmal, wir haben eben da so flapsig angefangen mit der Hochkultur der Oper, ja. Was passiert denn, wenn ich mit diesen Personen in die Oper in Frankfurt gehe? Ich glaube, ich bin da höchstens 5 Minuten mit dem Personenkreis drinne und werde dann rausgeschmissen. Inklusive der Menschen, die ich mitbringe. Auch interessant. Ich komme und bringe die mit, ja. Das ist eine Sache, was mir dazu noch einfällt. Das andere, was mir eben auch noch einfiel, war so die Frage der stellvertretenden Politisierung. Also wenn ich jetzt beispielsweise meine Arbeit in der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft betrachte, da setzen wir uns ein für Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen, wie wir sie da irgendwie immer noch nennen. Und das sind zum Teil auch Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer individuellen Ausgangsbedingungen, sich zum Beispiel als Selbsthilfe zu organisieren. Das sind nicht sprechende Individuen, das sind Individuen mit massiven somatischen Problemen, Verhaltensproblem. Wir haben da keine selbstbestimmte Lebenbewegung in dem Level. Und dann gibt es so einen Fachverband, der meint, er tut was Gutes. Und wir, was weiß ich, ob das der Personenkreis wirklich will, was wir da machen. Ja, wir schreiben da ein Buch über Standards der Teilhabe. Aber trifft das die Lebensbedingungen der Menschen denn wirklich? Also das ist auch noch so eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Es wird immer schwieriger. Aber es ist auch eine Herausforderung, die spannend sein kann. Mhm.
Ich habe da noch eine Frage und wage sie zu stellen mit der Bitte, vielleicht kriegen Sie es hin, das auch in der Form eines Pitches zu beantworten.
Ich rede zu viel.
Nein, das war nicht die Aussage. Die Aussage ist, ich würde so gerne, oder ich glaube, wir beide wahrscheinlich noch ewig mit Ihnen weiterreden. Wir kommen leider jetzt dann langsam zum Abschluss des fachlichen ernsten Teils und gehen dann in einen eher spielerischen Abschluss über. Und deshalb die abschließende Frage. Die Vision hinter unserer politischen Arbeit ist ja Inklusion, wenn ich das einfach mal zusammenfasse.
Ja.
Wo stehen wir da heute? Vielleicht können wir optimistisch enden, Herr Weber.
Ja.
Was ist schon geschehen und was könnte uns denn antreiben und motivieren, da irgendwie weiterzugehen, um dieser Vision näher zu kommen?
Ja. Also wenn ich das kritisch rahme, heißt das ja nicht, dass ich pessimistisch wäre. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt sage, wir haben seit der UN-Behindertenrechtskonvention einen unglaublichen gesellschaftlichen Aufbruch und durch das Bundesteilhabegesetz eine absolut großartige Vorlage, um Gesellschaft verändert zu haben. Das werden Sie von mir jetzt nicht hören. Ich glaube, wir sind auf einem, wenn man so sich die Zeitverläufe anguckt, auf einem Reformweg und wir sind auf einem Veränderungsweg. Und auch wenn man das, wie gesagt, im Moment tagesaktuell, ich muss mich im Moment ordentlich so richtig rütteln, dass ich nicht in Anführungszeichen wirklich den Verstand verliere, weil vieles, was um mich im Moment geschieht, ich nicht mehr verstehe. Um bei unserem Thema zu bleiben, glaube ich wirklich, dass ich in Bezug auf die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen sehr, sehr viel verändert hat und sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf diese Lebenssituation in gesellschaftlichen Diskurs gelenkt worden ist und gelenkt wird. Und in diesem Prozess sind wir mittendrin. Und ich glaube aber auch, der kann ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Und deswegen so meine Vorbehalte oder meine kritischen Rückfragen. Ich glaube wirklich, man muss da achtsam und wachsam sein.
Ja, mit Blick auf die Zeit, es ist wirklich schade, ich hätte jetzt auch noch Fragen gehabt und wir laden dich einfach nochmal ein, würde ich sagen. um das. Es ist aber auch ein wirklich großes Thema.
Allerdings.
Dass man jetzt, genau, wie wir eingangs schon gesagt haben, auch vielleicht nicht in so einer kurzen Zeit abhandeln kann. Wir können so ein bisschen Nuancen vielleicht besprechen. Wir haben jetzt noch so einen Teil, der den wir mit allen Gästen machen, wo wir A- und B-Fragen stellen und du dich für eine von den beiden entscheiden musst, was nicht immer ganz einfach ist.
Okay, du der Stresslevel aber, wird nochmal erhöht.
Ja, ja. Genau. Du hast aber auch die Möglichkeit, glaube ich, einmal einen Joker oder zweimal einen Joker auch zu setzen. Nee, nur ein, okay. Du darfst nur einmal einen Joker und es sind teilweise knackige Sachen dabei. Ich würde.
Was heißt denn Joker? Dann sage ich einfach weiter oder was mache ich?
Du kannst sagen weiter oder du kannst sagen an der Stelle dann beides vielleicht auch
okay.
Oder sowas.
Okay. Na gut.
Genau.
Na gut.
Ich fange mal mit einem leichteren an. Wobei leicht ist auch so eine Sache, wir haben da schon in der Kickoff-Folge drüber gesprochen, daran scheiden sich auch die Geister. Ketchup oder Mayo?
OA.
Also Ketchup.
Ja.
Okay. Ich mache es ein bisschen schwieriger in Bezug auf die Heilpädagogik. Geisteswissenschaft oder Sozialwissenschaft?
B. Oh!
Jetzt kommt, wir dürfen das nicht kommentieren, haben wir abgemacht, dass keiner was dazu sagt, sonst dauert es zu lange. Weil das ist, man könnte da wirklich lange drüber reden auch. Morgenduscher oder Abendduscher?
A.
Ich bleib mal bei den fachlichen Fragen. Parteinahme oder Selbstbestimmung?
A.
Ich bleibe weiter bei den nicht fachlichen und frage Meer oder Wüste?
A.
Okay.
Ich bin sehr schnell, ne? Ich bin
sehr super. Sie sind kein Joker. Sie sind
sehr fokussiert. Ja.
Und Sie haben keinen Joker gebraucht, tatsächlich. Nee.
Ach, echt? Das war's schon.
Das ja, war's ich könnte schon.
Menschen noch mit Behinderung oder behinderte Menschen.
Okay, das machen wir noch.
Okay, Joker.
Genau.
Nee, ich meine, gut, die Frage mit der Heilpädagogik als Geistes- oder Sozial, es war natürlich eine Frechheit. Ne? Also so, mich da zu zwingen, ich habe jetzt für im digitalen Zeit, für alle Ewigkeit ist es aufgezeichnet. Ich werde immer wieder wahrscheinlich jetzt in diese Ecke gestellt.
Das du wirst das
aber Herr Weber, Sie haben Sozialwissenschaftler. Sie haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit in einem Abschlussstatement, wenn Ihnen das noch auf der Seele brennt, was Sie, wenn Sie sich noch erklären, rechtfertigen möchten für eine der Antworten,
nein,
dürfen
nein.
Sie das gerne jetzt. Nee, Sie stehen dahinter, nein. Okay.
Das wäre ja Quatsch, nein.
Okay, wunderbar. Und sonst jetzt einfach auch, um das Gespräch abzurunden, ist Ihnen sonst ist noch was da, was gesagt werden will? Herr Weber, was Sie jetzt zum Schluss gerne noch mitgeben.
Naja, das hat nicht unbedingt was mit unseren Inhalten zu tun, sondern einfach so mit dem Format hier und mit der Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Also mir geht das selber so. Ich habe heute Morgen noch gedacht, oh je, eine Stunde oder was weiß ich, was macht man denn in der Zeit? Schweigt man sich schlimmstenfalls irgendwann an? In der Gefahr waren wir, glaube ich, jetzt nicht wirklich. Und ich finde dieses Format wirklich schön, weil also ich würde mal behaupten, wir haben die zentralen Fragen des Faches eben berührt. Wir haben sie natürlich nicht gelöst, aber wir haben darüber gesprochen. Und ich bin selber erstaunt, wie schnell man ins tiefe Denken kommt, wenn man zu dritt sich trifft mit 3-4 Überschriften. Das finde ich außerordentlich anregend. Und ich hoffe auch, dass das anregend ist für die Menschen, die sich das irgendwann anhören. Eigentlich ist das toll, sich mal Zeit zu nehmen, ohne dass man gezwungen ist, irgendwo einen schlauen Vortrag zu halten oder sonst irgendwas, sondern einfach seinen Kopf benutzt und dem auch sich ausliefert und sagt, so, wir reden jetzt mal. Fand ich großartig. Also ganz toll. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an dich, dass du gekommen bist, dich darauf eingelassen hast. Genau, wir würden dich vielleicht gerne nochmal einladen und da nochmal anknüpfen.
Und mir meine eigenen Zitate vorspielen, ja.
Genau, und dann stellen wir dich als den Sozialwissenschaftler Erik Weber vor, der Opern singt. Genau. Ja. Nein, das machen wir natürlich so nicht. Aber vielen Dank, dass du da warst. Ich hatte auch das Gefühl, das war ein sehr, sehr ergiebiges Gespräch. Auch für die Zuhörerinnen, die sich jetzt vielleicht gerade das erste Mal auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Und in dem Kontext hätten wir noch eine Überlegung oder eine Frage an dich. Und zwar haben wir uns überlegt, dass der Gast am Ende immer nochmal die Chance hat, eine Empfehlung für eines Buches, eines Musikstücks, einer Oper vielleicht an die Gäste rauszugeben, sowas Persönliches, was man selber muss auch nichts mit Politik zu tun haben und auch nicht mit Heilpädagogik, sondern was so vielleicht sowas ist, was man gerne und auch bei Vorträgen nicht vorschlägt zu lesen oder zu hören oder zu tun. Hast du sowas?
Ja.
Fällt dir da spontan was ein?
Also ich gucke hier gerade irgendwie was hier so liegt und was ich selber noch lesen will, aber das ist jetzt doch eher sehr, sehr ins Fachliche gehend. Was das Hochkulturprogramm der Republik anbetrifft, da fällt es mir nicht schwer. Alle, die in Berlin wohnen, müssen in das Stück Intoleranza gehen von einem italienischen Komponisten der 60er Jahre, was in der Komischen Oper jetzt, glaube ich, diesen Monat anläuft. Alle, die in Frankfurt, im Frankfurter Rhein-Main-Gebiet leben, müssen im April nächsten Jahres in ein Stück von Händel gehen. Das heißt Herkules. Warum ich das anpreise, muss jeder selber rausfinden. Das ist ein ganz großartiger Regisseur. Da würde mir noch sehr viel zu einfallen. Was ich in der Tat in der letzten Zeit gelesen habe, ich habe es sogar im Urlaub habe ich es gelesen, da habe ich endlich mal wieder mir ein dickeres Buch angetan, und das ist, das ist peinlich, dass ich die Autorin nicht weiß, aber das Buch heißt Über Menschen. Das wird man auch finden, wenn man Über Menschen googelt. Es ist jetzt wirklich sehr peinlich, dass ich die Autorin nicht nennen kann. Und das ist ein ganz toller Roman über teilweise Zustände in unserem Gemeinwesen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das kann ich nur empfehlen. Und
von Juli C.
Juli C. So ist es, genau. Wie kann man diesen Namen vergessen? Ja,
aber, so. Ja. Vielen Dank, Herr Weber. Das waren drei sicher sehr, sehr wertvolle Tipps. Wir sind jetzt leider zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Weber. Es hat großen, großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt diese gerne an podcast@bhponline.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.